Im Römerbrief lesen wir im 13. Kapitel den Predigttext für diesen heutigen Gottesdienst, und zwar ab Vers 8, Kapitel 13, ab Vers 8. Paulus schreibt: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird an diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil er die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wir wollen nach dem Gebet aus dem Lied Nummer 89 die Liedstrophen 1 bis 4 singen. 4 singen: Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und ich lade Sie ein, dass wir zum Gebet und zum Lobpreislied aufstehen. Herr Jesus Christus, jetzt gilt das, was wir vorhin schon so deutlich gesungen haben, dass wir gesagt haben: Mutig komme ich vor den Thron. Das tun wir jetzt auch. In dir und mit dir kommen wir zum Vater, zu deinem und zu unserem Vater. Und preisen dich in diesen Augenblicken, über diesen Tag und über diesen Gottesdienst und über unsere Gemeinde und auch über diesen besonderen Fest, ein Erntedankfest. Wir geben dir die Ehre. Du bist der, der uns über alle Maßen gut versorgt hat. Und wir danken dir für deine Güte und deine Freundlichkeit, die wir so unwahrscheinlich zahlreich erlebt und erfahren haben. Hab Dank für deine Gnade. Und wir danken dir auch für die zurückliegenden Tage, die wir in diesem Haus miteinander erleben konnten. Wir danken dir für unsere Gemeinde mit allem, was dazugehört. Und bitten dich von ganzem Herzen, dass du deine bewahrenden, segnenden Hände über uns hältst und dass du es auch schenkst, dass durch diese Gemeinde Segen weitergeht an diesen Ort und darüber hinaus. Und wir danken dir jetzt auch für diesen Gottesdienst, dass wir zusammen sein können, zum Singen, zum Beten, zum Lesen, Hören deines Wortes. Bitte segne auch jetzt das Aufmerken auf dein Wort in der Verkündigung. Und dann bist du der Herr und der Gott, der nicht nur an diesem Ort ist, sondern der in diesem Land und der weltweit agiert, an den unterschiedlichsten Orten. Und unsere Herzen gehen immer wieder ganz besonders zu denen, die es nicht so einfach haben, ihren Weg mit dir zu gehen, die in äußerer Bedrängnis und Not ihren Glauben leben müssen. Segne unsere Geschwister in Druck, in Verfolgung, in Not. Erbarme dich auch an diesem Tag über unser Land. Gib deinem Evangelium noch einmal einen Lauf, gib ihm noch einmal eine offene Tür aus purer Gnade. Und segne auch die, die in unserem Land in welcher Weise auch immer und an welchen Positionen auch immer Verantwortung wahrnehmen. Tu ihnen wohl und lass es gelingen. Und dann Dank, dass du unser Herr und Gott bist, der heute hier ist, der unsere Zukunft, der unsere Lebensmitte, der alle Quelle in sich hat, ist. Wir beten dich an und wir preisen dich, unseren Gott. Amen.
Vermutlich sind wir mit sehr verschiedenen Eindrücken hier heute Morgen angekommen. Die einen, die das Erntedankfest vor Augen hatten, die schon die Texte heute Morgen gelesen haben in der Bibel, die sich darauf gefreut haben, auf den alljährlichen Erntedank, Tisch oder Erntedankaltar oder was immer Sie dazu sagen. Und hier haben wir dieses schöne Bild vor uns, mit dem wir das auch ganz bewusst feiern wollen an diesem Morgen, an diesem Sonntag, dass wir die Treue Gottes vor uns bildhaft sehen, dass wir die Barmherzigkeit sehen, dass wir etwas wieder erfassen von dieser Großzügigkeit Gottes, der mehr schenkt, als wir fassen können. Und dafür haben wir hier ja einen, ja man muss schon sagen, einen Mini-Ausschnitt. Das, was man hier eigentlich darstellen müsste, das kann man gar nicht unterbringen. Das ist das eine, was wir an diesem Morgen vor Augen haben. Und das andere, vor allem all die, die in diesen Tagen hier gewesen sind und noch unter dem Eindruck stehen von dem Weinstock und von dem Weingärtner und von den Reben und von all dem, was dazugehört. Wir haben etwas gesehen von der großen Fülle, die uns geschenkt ist, von den vielen Früchten, von der vielen Frucht, die uns Jesus schenken möchte, dass wir also auch das hier an diesem Bild noch einmal sehen. Er ist nicht kleinlich. Er will nicht ein wenig Frucht in unserem Leben, sondern er will viel Frucht. Und zwar Frucht, die er schenkt. Nicht Frucht, die wir zu bringen hätten, dass wir uns hier abrackern würden und irgendwie uns abmühen und sehen, wie wir dazu kommen, sondern dass wir einfach da sein dürfen, wo er ist. Darum geht's. Dass ich da sein muss, da sein darf, dass ich da sein will, wo Jesus gegenwärtig ist. Bleibt an mir und ich in euch, so bringt ihr viel Frucht. Also nicht nur ein wenig, hier und da ein kleines Früchtchen, sondern viel Frucht. Das ist das, was er gerne von uns will und für uns will. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und wir haben viel, viel Frucht gesehen. Wir haben sie geschmeckt, wir haben davon gehört, wir haben miteinander das Mahl gefeiert, wir haben viel Saft, viel Wein, na nicht viel Wein, aber ein wenig Wein getrunken, wir haben das genossen, wir haben etwas davon gesehen, was das heißt, dieses Fest zu feiern, dass Jesus unter uns ist. Wir haben eine Ahnung bekommen, was es heißt, an Jesus und in Jesus zu sein, von ihm erwählt, berufen, gereinigt, geheiligt, gesegnet zu sein, wie das in unseren Leib hineingeht, in unser Leben hineingeht, durch unser ganzes Wesen hindurchgeht, dass er jetzt in uns ist, als der lebendige Herr. Und sind dankbar geworden für das, was wir schon gesehen und erlebt haben, dass wir also nicht nur von dem reden müssten, was vielleicht einmal irgendwann kommt in unserem Leben, sondern wir haben unsere Jesus-Geschichten aufgeschrieben, zum Teil sogar auf Film aufgenommen, auf Video, dass man sehen kann. Ich weiß nicht, wo Sie es mal sehen werden, aber manche haben sich getraut, das zu tun. Das ist was ganz Geniales, Jesus-Geschichten aus dem eigenen Leben und zu sehen, da ist schon ganz viel geschehen in unserem Leben. Wir haben gesungen, wir haben gebetet, wir haben das in vielerlei Weise erlebt in diesen Tagen, was das heißt, dass wir das Heil unseres Lebens, die Fülle in unserem Leben empfangen, erfahren und auch gefeiert haben. Und wir haben natürlich wieder gesehen, wie sehr wir abhängig sind von ihm, dass nichts von uns kommt, dass alles von ihm kommt, so wie wir es auch an diesen Erntedankgaben sehen, dass alles von ihm kommt. Ich habe noch nie etwas zustande gebracht von dem, was hier ist. Ich habe schon mal gepflanzt, ich habe schon mal geerntet, aber das Eigentliche, das kommt nicht von uns. Wir haben gesehen, wie wir abhängig sind von der Treue und von der Gnade, von der Liebe, von der Fürsorge, von der Barmherzigkeit unseres Gottes und haben verstanden, er will das gerne geben. Er lässt sich das nicht abringen, abtrotzen. Wir müssen ihn nicht überwinden, überreden zu irgendetwas, sondern wir dürfen das wissen, er will gerne geben. Und wir haben selbstverständlich auch das andere wieder neu gesehen, wie schnell wir nach unserem Dank, nach unserem Feiern in all den Formen wieder zurückfallen in unsere alten Muster, wie schnell der Dank vergessen ist, wie kurz diese Halbwertszeit ist, Mindesthaltbarkeit, nur ein paar Stunden oder Augenblicke, Verfallsdatum meist gleich schon wieder überschritten, was unsere Empfindungen, was unser Lob angeht. Die Freude lässt sich nicht eintüten. Das Lob lässt sich nicht konservieren, sondern das muss jeden Morgen und darf jeden Morgen neu sein. Und der Dank für den Geber aller guten Gaben sollte nicht so schnell wieder vergessen sein. Wir haben tausend und abertausend Gründe dazu, so heute Morgen hier zu sein, für die natürlichen Gaben, die wir vor uns haben, die wir jeden Tag in großer Menge genießen dürfen, ohne irgendein Leid zu erfahren, und zugleich das, was wir auf der anderen Ebene schon erlebt haben und noch erleben und erfahren werden, nämlich die viele Frucht, die er in unserem Leben wirken will. Dass auch das Gejammern nicht gleich wieder anfängt. Das alte Lied, das wir nur zu gut kennen, viel Arbeit, wenig Brot, das kennen wir. Alles wird zu viel. Das gab es schon immer, das gab es auch in Israel. Wir können das nachlesen im Propheten Haggai, wo Gott selbst uns das beschreibt. Man hat den Eindruck, dass Gott selbst da auch wirklich fassungslos ist, was er da in seinem Volk sieht. Beschrieben, Haggai 1, sie beklagen sich, sie jammern, alles geht den Bach runter. Wir kennen diese Töne, wir kennen diesen, das kennen wir ja auch von uns, dass wir das manchmal so denken oder sagen. Und Gott sagt, ich weiß das schon, ich sehe das, wie es euch geht, ich nehme das wahr, ihr müsst euch gar nicht beklagen bei mir. Ich beobachte das sogar sehr, sehr genau, was da bei euch läuft. Ich sehe das viel genauer, als ihr selbst das seht. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen, und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel, denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es ist wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Das ist schon erstaunlich. Also nicht irgendwer bläst das davon, sondern so blase ich's weg. Ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Das gibt es also auch. Das ist eine ganz andere Seite, die wir heute Morgen eher nicht vor Augen haben. Gott sei Dank, dass wir es nicht vor Augen haben, auch nicht erleben. Aber warum das so ist, spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Da klingt natürlich etwas mit, was wir aus dem Neuen Testament kennen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Trachtet zuerst und nicht zuletzt. Und sie haben es umgedreht, umgekehrt. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dies Haus muss wüst stehen. Das ist diese Fassungslosigkeit Gottes. Zuerst ich und dann noch einmal ich und dann kommt das andere, was vielleicht noch übrig ist. Bei Maleachi wird's noch dramatischer beschrieben, wenn er sagt, ihr verachtet meinen Namen, ihr entheiligt meinen Altar, und sie antworten ganz unschuldig, wo haben wir dich verachtet, wo haben wir dich entheiligt, was haben wir denn gemacht? Wir haben doch gar nichts gemacht. Und Gott sagt, eben, ihr habt gar nichts gemacht. Jedenfalls nicht das, was ihr eigentlich tun solltet. Ihr habt eure Pflicht getan. Das habt ihr getan. Ihr habt jedenfalls äußerlich das Soll erfüllt. Da kann euch keiner an den Karren fahren. Das habt ihr gemacht. Das Soll ist erfüllt. Aber Sie kennen vielleicht die Geschichte bei Maleachi, wie es beschrieben wird. Sie haben auf dem Altar geopfert. Sie haben auch offensichtlich viel geopfert. Aber das, was sie geopfert haben, sie haben ihre blinden, lahmen, kranken Tiere geopfert. Also das, was nichts Nütze war, das, was übrig war, das, was man sowieso gerne abgeben und loswerden wollte, ganz pragmatisch gedacht nach dem Motto, für das Opfer ist es doch völlig wurscht, ob es gesund oder krank ist. Es wird ja sowieso geschlachtet, was soll's? Also kann man es ja auf den Altar Gottes bringen. Für den Altar Gottes mag das gut genug sein. Und wir verstehen diese harte Rede Gottes, was es für ihn für ein Schlag ins Gesicht ist, wie sein Volk mit ihm umgeht, mit den schäbigen Resten anzukommen, ihm das anzudrehen, wo er genau das Gegenteil tut. Das mögen sie nicht verstanden haben, nicht gesehen haben, dass er nicht irgendetwas bringt, dass er nicht irgendein Überrest für uns gibt, dass er nicht irgendwas für uns dahin gibt, was er nicht mehr braucht, worauf er verzichten könnte, sondern dass Gott genau das Gegenteil tut für uns, nämlich das Beste, das Schönste, das Größte für uns dahin gibt, was man überhaupt dahin geben kann. Das müssen Sie erst noch lernen und verstehen. Das Beste für uns ist ihm gerade gut genug. Er zahlt es nicht mit gleicher Münze heim, sondern er gibt alles, was er geben kann. Er gibt seinen Sohn für uns dahin und wir überlegen vielleicht immer noch, was wir ihm dafür unterjubeln könnten. Irgendwas Überflüssiges, irgendetwas, was wir im Überfluss haben, irgendetwas, was wir nicht mehr brauchen. Das ist manchmal auch ganz witzig. Sieht jedenfalls so aus. Ich denke da an eine Frau in meiner Gemeinde, in meiner ganz früheren Gemeinde, die hatte ihre Wohnung renoviert und sie kam mit ihren alten Vorhängen in die Gemeinde, brachte dann auch so ein paar Blumen und Kakteen und Töpfe mit, richtig schäbige Teile. Und kam, und ich höre das bis heute noch, wie sie sagt, ich will das alte Zeug nicht mehr haben. Ich dachte, gut, verstehe ich. Aber für die Gemeinde ist das noch gut genug. Ich war fassungslos. Ich habe gesagt, Sie wissen genau, wo die Mülltonne ist. Und da kommt das jetzt rein. Ich glaube nicht, dass es mir verziehen hat, aber so haben wir es gemacht. Sie hat noch gedacht, dass ich ihr als Vertreter der Gemeinde unendlich dankbar sein müsste für diesen Krempel, den sie da bringt. Und es ist dann in der Mülltonne gelandet. Und wir uns fragen können, wie viel Humor braucht eigentlich Gott, um das zu ertragen, um das auszuhalten, was wir da so alles treiben. Gott sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was ihr erlebt und dem, wie ihr lebt, wie ihr in eurer eigenen Treue mir gegenüber lebt. Es gibt diesen Zusammenhang und da wird es ganz konkret, wenn ihr mir den Zehnten verweigert, ich sage es mal mit meinen Worten, dann hole ich mir das, was mir zusteht. Na, so macht das nicht, aber wir würden das nachvollziehen können. Es geht nicht darum, dass wir pflichtschuldigst unseren Dank erfüllen. Es geht nicht darum, dass Gott irgendetwas von uns braucht. Schon gar nicht unseren Krempel. Es geht nicht darum, dass wir eine gute Tradition fortsetzen am Erntedanksonntag. Es geht nicht darum, dass wir mit verkniffenem Gesicht doch noch den Dank ihm erstatten und akzeptieren, wie abhängig wir sind von seiner Treue. Sondern es geht darum, dass Gott in seinem Volk wohnen will. Dass er unter uns gegenwärtig sein will. Nicht nur irgendwo in irgendwelchen Formulierungen, nicht nur in irgendwelchen schriftlichen Zeugnissen, dass man sagen könnte, da steht's irgendwo. Selbst das hat Israel zeitweise vergessen, wo es steht, dass er unter uns wohnen will, sondern dass er seine Herrlichkeit unter uns offenbaren will, dass er unter uns wahrgenommen werden möchte, in seiner ganzen Herrlichkeit und Pracht, von seiner schönsten Seite. Wir singen das manchmal, schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden. Er will nicht irgendwie wahrgenommen werden. Er will von seiner schönsten Seite wahrgenommen werden, einmal von uns. Und dann möchte er gerne, dass er auch in dieser Welt von seiner schönsten Weise offenbart wird. Und da haben wir einen großen Anteil. Da haben wir große Möglichkeiten, ihn hineinzustellen, da wo wir sind. Da, wo die Menschen sind, wir haben das in diesen Tagen ein wenig versucht. Wir sind in den Ort gegangen, haben einen Gottesdienst gehalten mit vielen, vielen Menschen, die da waren, aus der Gemeinde und manche, die wir noch nie gesehen haben. Wir haben nicht erwartet, dass da was Großartiges passiert. Wir haben nicht erwartet, dass da plötzlich eine Erweckung in Langsteinbach ausbricht. Wir haben nicht erwartet, dass da viele zum Glauben kommen. Wir haben erwartet, dass wir Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner Schönheit in diesen Ort hineintragen können, ihn sichtbar machen können und Menschen das verstehen, Gott ist gegenwärtig, mitten unter uns. Er will unter uns wohnen. Er will erkannt werden. Er will vor Augen halten, wie groß seine Liebe ist, seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine Güte zu allen Menschen, nicht nur ganz unter uns, wo wir hier zusammen sind, sondern zu allen Menschen. Der ewige Gott zeigt sich in seiner Zuwendung, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe und in seiner, das haben wir jetzt verstanden, in seiner Großzügigkeit. Wie lange habe ich gedacht, Gott ist ganz schön knickig. Wir beten und beten und beten und unterm Strich kommt irgendwie gar nichts raus. War lange mein Eindruck. Würde ich nie mehr sagen, nie mehr. Eher würde ich heute mal sagen, wir beten, wir beten, wir beten. Und manchmal müssen wir sagen, Herr, es reicht. Es ist genug. Wir können es gar nicht fassen, wir können das gar nicht ertragen. Diese Herrlichkeit, diesen Reichtum, den du schenkst. Wir haben so viel empfangen. Manchmal antwortet er, bevor wir es erwartet haben. So viel Gutes, was wir empfangen. Wie lange lässt sich Gott so etwas bieten, dass er ohne Ende schenkt, segnet, treu bleibt, gnädig ist und kriegt keinen Dank, nicht den Dank, den er haben möchte, dass wir ihn loben, dass wir ihn hineinnehmen in unser Leben, dass wir ihn in die Mitte stellen, dass er sichtbar werden kann für uns und für andere und dass er mitten unter uns lebendig wird in Jesus Christus, vor allem durch sein Kreuz, das größte Zeichen seiner Liebe und seiner Gegenwart. Er hat das Wort aufgerichtet von der Versöhnung. Da ist er nun und wir haben das weiter zu sagen, zu bekennen. Und dann sehen wir, wie das immer weniger wird, nicht nur so im Allgemeinen, auch in den Kirchen und Gemeinden immer weniger sichtbar wird von dieser Herrlichkeit des lebendigen Gottes unter uns und das immer dogmatischer wird, immer dröger, immer trockener, immer nichtssagender wird, dass man gar nicht mehr weiß, wovon reden die eigentlich, was meinen die denn? Und im Allgemeinen dieser Verfall auch in unserer Zeit, den wir ja schon seit langer Zeit nachvollziehen können, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ich kann mich noch daran erinnern, und manche sind ja viel älter als ich, die können, haben das noch viel eindeutiger vor Augen, wie das früher in den Orten, in den Dörfern war, wenn dann noch am Erntedankfest die Erntewagen durchs Dorf zogen. Und wenn man dann ein Erntedankfest hielt, nicht in einer Kirche irgendwo versteckt, sondern auf einem Dorfplatz oder irgendwo auf einem Feld, wo dann die Wagen standen, wo der Bürgermeister dabei war, so wie hier auch am Donnerstag, wenn der Posaunenchor spielte und nun danket alle Gott zum Standard gehörte und die ganze Gemeinde, nicht nur die Kirchengemeinde, sondern alle, die da waren, haben das ganz selbstverständlich mitgesungen, weil sie noch etwas davon gewusst haben, wie abhängig wir sind von seiner Treue, gerade in der Nachkriegszeit, die ja in meiner Kindheit schon ein bisschen weggerückt war, aber das Bewusstsein war noch sehr, sehr deutlich. Und dann brach das nach und nach einfach weg. Aus dem Erntedankfest wurde ein Erntefest. Da fehlt schon was. Ja, Erntefest ist auch schön, klar. Es ist aber kein Erntedankfest mehr. Er ist nicht mehr gegenwärtig, er ist nicht mehr in der Mitte, sondern die Bauern mit ihren Äckern, mit ihren Maschinen, mit ihrem Know-how, mit ihren Fähigkeiten, das wird nun gefeiert. Ich will da niemandem zu nahe treten. Der Dank mag da irgendwo auch noch vorhanden sein, aber insgesamt schon allein dieser Prozess, dass aus einem Erntedankfest ein Erntefest wird, dann gar nicht so lange danach aus dem Erntefest ein Herbstfest wurde. Aus dem Herbstfest wurde irgendwann ein Herbstmarkt. Oktoberfest ist ja nichts anderes. Und weil es im Oktober einfach zu kalt ist, hat man es in September verlegt, weil das Bier nicht mehr so gut schmeckte im Oktober. Das war einfach zu lausig kalt. Jetzt machen wir das Oktoberfest schon im September. Und weil der Abstand zwischen Oktoberfest im September und den ersten Weihnachtsmärkten so groß ist, brauchten wir noch einen Lückenfüller und fangen jetzt an, Halloween da hineinzulegen. Wunderbar, tolle Idee, Halloween. Alle feiern sie Halloween. Und manche feiern nur noch Halloween. Und wenn man diesen Prozess danach vollzieht, wie aus einem Erntedankfest im Lauf der Zeit ein Halloween-Ereignis geworden ist, dann verstehen wir, was Paulus meint. Die Nacht ist vorgerückt. Also nicht nur, dass sie jetzt endlich bald zu Ende ist, sondern wir sind so tief in dieser Nacht gelandet. Wir sind eigentlich schon wieder mitten im Römischen Reich mit all dem, was es damals gab. Alles vergessen, was da war. Eine Anti-Jesus-Geschichte ist das, was wir heute weitgehend erleben. Die Nacht ist vorgerückt, wir sind in der tiefsten Finsternis angelangt und die Finsternis scheint noch nicht am tiefsten Punkt angelangt zu sein. Wir sind im Neuheidentum angekommen, die ganzen Standards, die Selbstverständlichkeiten, die es einmal gab, sind alle mehr und mehr verschwunden. Und Paulus zitiert nochmal diese Selbstverständlichkeiten, die man eigentlich gar nicht mehr nennen muss. Er sagt das auch so. Eigentlich will er sagen, das muss ich euch doch gar nicht sagen, wovon wir reden. Er streift nur noch einmal ganz kurz, wenn er davon spricht, dass wir ein paar Standards haben in unserem Leben als Christen, auch in unserer Kultur, die einfach selbstverständlich sind, über die man gar nicht nachdenken muss. So selbstverständlich ist das. Du sollst nicht Ehe brechen. Er führt das gar nicht aus, weil das so selbstverständlich ist. Du sollst nicht Ehe brechen. Ist eigentlich völlig klar. Aber dann sehen wir, dass der Ehebruch heute nicht nur geschieht, sondern dass der Ehebruch geradezu gefeiert wird, zelebriert wird, in aller Öffentlichkeit und in allen Varianten. Alles, was da ist, das ist Heidentum, das ist altes römisches Reich. Das, was wir errungen haben, was uns geschenkt war, geht gerade verloren, geht den Bach runter. Heute heißt es schön blöd, wer noch treu ist. Wer macht denn sowas, an der Ehe festzuhalten als einer unauflöslichen Einheit zwischen Mann und Frau? Fast schon strafbar, das in der Öffentlichkeit zu sagen, dass es Standards gibt in einer christlich geprägten Gesellschaft. Du sollst nicht töten, war auch immer klar. Eigentlich war das klar. Wenn man weiß, wie man töten definieren muss. Und wir werden nicht müde, das immer wieder zu sagen, darauf hinzuweisen, dass in unserem Land wie im gesamten Westen und allen Ländern, die westlich geprägt sind, massenweise Ungeborene getötet werden. Es wird nur umdeklariert. Es wird immer noch getötet. Es hat nur einen anderen Namen bekommen. Selbstverständlichkeiten, die keine Selbstverständlichkeiten mehr sind. Inzwischen streiten die Gerichte darum, ob man für Abtreibung Werbung machen darf in der Öffentlichkeit oder nicht. Und wir halten fest, wir können das sowieso nicht verhindern. Also wir können darüber zetern und reden und anklagen, aber was können wir tun? Wir können festhalten an den Worten aus Psalm 139, es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und diese Bücher werden nicht gelöscht und was da steht, wird nicht aufgehoben. Wer nur ein wenig von diesem Ernst versteht, mit dem Gott uns sein Wort sagt, auch in diesen Beschreibungen, der ahnt, was das für Konsequenzen haben wird. Auch wenn Gott noch schweigt. Auch wenn wir noch nichts sehen von seiner Reaktion, aber dass es nicht einfach hinnehmen wird, das ist ganz gewiss. Paulus geht es ganz sicher nicht darum, dass wir anklagen, kritisieren, herumnörgeln, alles noch einmal vorziehen, was nicht gut ist, sondern Paulus fordert uns auf, dass wir Gott den Platz wieder zurückgeben, den er mitten unter uns haben will, dass er unter uns wohnen will, dass er sichtbar werden will, dass er bezeugt werden will, dass er bekannt werden will durch uns, dass er verkündigt werden will mit allem, was dazu gehört. Wir haben damit angefangen, wir haben das ein wenig geprobt, uns ein wenig hineinbegeben in der vergangenen Woche. Das ist aber nur ein Start für uns. Wir wollen das ganz bewusst, ganz gezielt wieder tun. Nicht nur hier unseren Gottesdienst zu feiern, sondern wir wollen hineingehen in diesen Ort. Wir wollen hineinwirken und wollen damit deutlich machen, Gott gehört in die Mitte unseres Ortes. Damit sind wir nicht allein. Wir sind nicht nur La Höhe, die diese Idee hat, dass da wieder etwas hineingehört, sondern da sind wir gemeinsam mit vielen anderen, die da mitgehen auf diesem Weg. Jesus gehört, das Kreuz Jesu gehört hinein in die Mitte unseres Ortes. Die Kirche steht da ja schon in der Mitte. Die ist ja immer in der Mitte. Und da ist Jesus ganz sicher auch gegenwärtig. Aber dass er hineinkommt in diesen Ort, dass wir ihn verkündigen, dass es uns gelingen möge, von seiner großen Liebe zu reden, das zu leben, das zu zeigen. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, sagt Paulus im Epheserbrief, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Und wenn wir denken, die kommenden Zeiten, da haben wir noch viel Zeit. viel Zeit. Sind ja die kommenden Zeiten. Nein, nein. Paulus meint ganz sicher nicht die kommenden Zeiten, die für uns auch immer noch die kommenden Zeiten sind, sondern in dieser Zeit haben schon 2000 Jahre Zeit gehabt. Vieles ist geschehen. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, wie dieses Kreuz einen Siegeslauf angetreten hat. Und trotzdem gilt es für uns, dass wir es wieder neu sagen, nämlich den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade deutlich sichtbar zu machen. Das ist ja ein Lieblingswort von Paulus. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, wenn Sie seine Briefe lesen. Der überschwängliche Reichtum, die überschwängliche Fülle, die überschwängliche Freude, überschwängliche Gnade, überschwängliche Hilfe, überschwängliche Kraft. Also nicht das Kleine, nicht das fast nicht mehr Sichtbare, sondern das, was man nicht mehr übersehen kann. Das möchte er hineinlegen in ihr und in mein Leben, damit viel Frucht entsteht. Da klingt schon fast nüchtern, wenn Jesus in dem Bild von Weinstock sagt, einfach nur viel Frucht, viel Frucht. Wir müssen sehen, was es heißt, viel, viel Frucht. Darum halten Christen diese Selbstverständlichkeiten in Ehren. Wir halten die Ehe hoch. Wir stehlen nicht. Also nicht nur, dass sie ihren Arbeitgeber oder ihren Nachbarn nicht beklauen. Das ist ja sowieso klar, auch eine Selbstverständlichkeit. Wir stehlen auch Gott nicht das, was ihm gebührt. Wir enthalten ihm nicht das vor, was er von uns haben möchte, was auch richtig ist für ihn. Wie vieles ist da, was wir schon lange ihm vorenthalten. An Dank, an Lob, an Ehre, an Bekenntnis, an Zeugnis. Da zähle ich mich dazu, ganz eindeutig. Was haben wir ihm alles genommen von dem, was ihm gehört? Das ist der Sinn der guten Werke, dass sie unserem Vater im Himmel die Ehre geben, dass er hier auf Erden sichtbar wird. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel die Ehre geben. Wir zucken da ja immer zusammen, weil wir sofort denken, wir sind doch nicht katholisch. Gute Werke, geht doch nicht. Finger weg von guten Werken. Sagt Jesus aber gar nicht. Sondern Jesus sagt, lasst sie sehen. Lasst sie sehen. Die Werke, die euch nachfolgen. Die Werke, die ich in euch wirken werde. Die viele Frucht, die es da gibt. Dass sie unserem Vater die Ehre geben. Es geht um ihn, nicht um uns. Darum begehren wir nicht, was dem anderen gehört. Kennen wir ja. Ja, der Nachbar hat das schönere Haus, das größere Grundstück, das neuere Auto, den besseren Job. Alles haben andere besser. Ja, es gibt, wie in vielen Dingen, Zehntausende, die haben mehr als wir, sind besser als wir, sind auch besser dran, haben den besseren Job. Wir begehren nicht, was dem anderen gehört, sondern wir sind großzügig mit dem, was wir haben. Legt die Werke der Finsternis ab. Ein neidischer Nachbar ist eine echte Plage. Auch wenn er Christ ist. Das ändert nichts daran. Ja, wenn man weiß, sonntags geht er in die Gemeinde und in der Woche auch noch dreimal. Ansonsten ist er neidisch, gönnt einem nichts. Einem großzügigen Menschen ist man fast ausgeliefert. Einem großzügigen Menschen hat man nichts entgegenzusetzen. Zieht an die Waffen des Lichts, das macht die Leute wehrlos. Da kommen die nicht gegen an. Und wir haben ein ganzes Reservoir an Waffen des Lichts, die wir einfach nehmen dürfen, einfach einsetzen, anwenden dürfen. Seine große Liebe, die wir empfangen haben. Und da geht es dann hin, wenn Paulus sagt, seid niemand nichts schuldig. Ich finde das eine geniale Formulierung. In der neuen Übersetzung heißt ja niemand etwas. Aber in der ursprünglichen Übersetzung heißt es, seid niemand nichts. Jeder Ausleger stolpert darüber, wie er das hinkriegt, das auszulegen, weil das einfach doppelte Verneinung im Griechischen ist. Meint eine ganz deutliche Verstärkung, eine Bejahung, das wirklich ernst zu nehmen. Seid niemand nichts schuldig. Lasst dann nichts übrig bleiben. Kriegen wir das hin? Das ist ja die Frage. Wir haben das geprobt, wir haben das geübt, ein wenig in diesen Tagen. Das neu zu erleben, zu verstehen, wie man da hineinkommt. Kriegen wir das hin, das sichtbar zu machen in unserem Ort, in diesem kleinen Ort und seiner Umgebung, mit unserem Leben, mit unserem Zeugnis, mit der Liebe Gottes hausieren zu gehen? Und vor allem das Kreuz Jesu in die Mitte zu stellen, bekannt zu machen, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Kriegen wir das hin? Vielleicht sagen Sie, ich kann das nicht. Ich bin nicht kreativ genug. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Dann verstehen wir vielleicht, warum Jesus seine Jünger immer zwei und zwei ausgesandt hat und nicht gesagt hat, macht ihr mal. Ihr kriegt das schon hin. Nein, wir kriegen das nicht hin. Wissen wir auch. Zwei zu zwei. Finden wir den einen oder die eine, die mit uns diesen Weg geht. Und versuchen wir da hineinzufinden, wie das gehen kann. Und zieht den Herrn Jesus an. Das ist ein geniales Bild. Zieht ihn an, so wie wir uns heute Morgen irgendwie in unsere Kluft geworfen haben. Ich komme ja auch selten so im Schlafanzug hierher. Wäre auch sonderbar. Sie treffen mich auch in der Stadt, im Ort, beim Einkaufen, bei der Bank, in der S-Bahn, nicht im Schlafanzug. Ich bemühe mich, einigermaßen ordentlich auszusehen. Und Sie tun das auch. Und da gibt es eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt. Da können Sie auf Outfittery gehen oder Zalando oder Kleiderkreisel, wenn es ganz, ganz bescheiden sein soll. Oder was auch immer. Sie merken, ich kenne mich da gut aus. Viele Möglichkeiten, die wir haben, um einigermaßen passabel auszusehen. Wir tun so viel dafür. Was tun wir, damit er passabel erscheint durch uns? Damit man sehen kann, dass wir Jesus angezogen haben. Und Paulus mahnt ganz dringend und sagt, die Zeit ist vorgerückt. Wir reden nicht mehr von den kommenden Zeiten, die noch so lang sind. Nicht davon, dass wir noch viel, viel Zeit haben. Auch in unserem Ort haben wir nicht mehr viel, viel Zeit. Sondern die Nacht ist vorgerückt und die Zeit, die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Lasst uns die Werke der Finsternis ablegen. Unser Heil, also nicht unser Ende, nicht irgendwas Furchtbares, Schreckliches ist jetzt nah, sondern unser Heil, unser Ziel, unsere endliche Erlösung, unsere Vollkommenheit, das Untadelige, das wir sein dürfen, sein sollen. Das Ziel ist jetzt nah herbeigerückt. Wir haben nur noch wenig Zeit. Und um uns herum, wir können ja auch sagen, mag es schneller kommen, als wir es wollten. Aber um uns herum sind noch so viele in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Kollegenkreis, in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Freundeskreis, in ihrer Familie. So viele, die Jesus noch nicht gesehen haben. Die Jesus auch an uns vielleicht nur sehr schattenhaft gesehen haben. Die Rebe muss gereinigt werden, der alte Krempel muss raus. Das, was nicht hineingehört, was das Bild so schäbig macht, alt und vertrocknet, das darf alles raus. Er möchte reinigen, damit das gelingt. Lasst uns diese kurze Zeit, die wir noch haben, nutzen, zieht den Herrn Jesus an und legt das Alte ab. Mir fiel dabei wieder eine alte Diakonisse ein, die an ihrem Jubiläum mir das erzählt. Ich habe gerade schon geguckt, wir haben leider kein Exemplar davon hier heute Morgen. Die typische Diakonisse mit ihrer Tracht, mit ihrer Haube, die ja immer weniger werden zahlenmäßig. Sie erzählte an ihrem Jubiläum, wie sie am Tag ihrer Einkleidung, das ist ein ganz besonderer Tag, also der Tag ihrer Einkleidung, das heißt, da werden die alten Kleider alle abgelegt, die werden auch eingesammelt und die kommen tatsächlich weg. Die kommen weg, die werden abgegeben, die bleiben nicht irgendwo erhalten, sondern die alten Kleider kommen allesamt einfach weg, die verschwinden einfach. Und dann wird die Tracht überreicht und angelegt, eine Arbeitstracht, eine Tracht für den normalen Alltag, eine Sonntagstracht, also sehr deutlich unterschieden, dass man auch sehen kann, wie unterschiedlich das ist. Und natürlich, selbstverständlich, die Haube, die nie fehlen darf. Ich fand das immer schon komisch. Ich hatte auch eine Tante, die war Diakonisse, und ich fand das immer komisch, diese Haube zu sehen, habe das auch lange nicht verstanden. Die Haube ist sehr, 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 sehr wichtig, auch wenn sie uns skurril erscheinen mag, sonderbar vorkommt, altmodisch. Denn die Haube war im 19. Jahrhundert, als die Diakonissen erfunden wurden, im 19. Jahrhundert ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eine junge Frau nicht mehr zu haben war. Das sah man sofort. Wenn eine Frau, eine junge Frau, eine hübsche Frau, eine Haube trug, dann war die nicht mehr zu haben. Und jeder junge Mann hat dieses Signal verstanden und respektiert. Die ist nicht mehr frei. Genau das soll die Haube sagen. Ich bin nicht mehr frei. Ich gehöre einem anderen. Ich habe mein Leben einem anderen verschrieben. Deswegen sagt man, die ist schon unter der Haube. Da kommt das her. Ein gigantisches Bekenntnis. Da kann man sehen, da gehört einer einem anderen. Der ist nicht mehr frei. Und diese Diakonisse bei ihrer Einkleidung, wie sie erzählt, hatte gedacht, wenigstens eins von meinen Kleidern darf ich doch behalten, das Schönste. Und sie hat sich eins von diesen Kleidern in den Schrank gehängt, ganz hinten, die Trachten, natürlich davor, dass man die sofort sehen konnte. Und dann kam am Abend nach der Einkleidung ihre Oberin ins Zimmer, begrüßte sie freundlich, ging schnurstracks zum Kleiderschrank, schob die Trachten zur Seite und sagte, Schwester sowieso, was ist denn das? Und sie sagte, ich habe mich noch nie so geschämt. Ich wollte einem anderen gehören. Ich wollte das bekennen. Vor der ganzen Schwesterngemeinde wollte sagen, von nun an gehöre ich nur noch Jesus. Und dann kommt die Oberin und sagt, guck mal in deinem Schrank, was da hängt. Du gehörst nicht Jesus allein. Du hältst immer noch etwas fest von den alten Klamotten. Leg den alten Menschen ab mit allen seinen Werken und zieht an den Herrn Jesus, dass man sehen kann, wem wir gehören. Ja, mag da noch ein altes Kleid irgendwo hängen. Jeden Tag dürfen wir das tun, den alten Menschen ablegen mit seinen Werken und den neuen Menschen anziehen, Jesus. Und Paulus sagt, seid niemand nichts schuldig von diesem übergroßen Reichtum, den wir ja nur symbolisch hier vor uns haben, den wir ein wenig geschmeckt haben in diesen Tagen, an dem wir uns schon in diesem kleinen Format so gefreut haben, bleibt niemand etwas schuldig von dem, was ihr an Reichtum erfahren habt. Denn unser Heil ist näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt und jetzt rückt sie wirklich vor und bald wird es Tag. Und dann wollen wir bereit sein, dann wollen wir das getan haben, wozu wir berufen waren. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, anlegen die Werke des Lichtes. Oder wie es ganz schlicht und einfach heißt, wir wollen uns gerne wagen, der Ruhe abzusagen, die's tun vergisst. Wenn Sie jemanden brauchen, weil Sie es allein nicht hinkriegen, einmal können Sie gleich nach vorne kommen, mit jemandem beten. Sie können mit jemandem sprechen. Sie können sich einen Bruder, eine Schwester suchen und sagen, ich krieg's nicht hin, wollen wir es zusammen machen. Aber nutzen Sie die Zeit. Es ist Zeit, aufzustehen vom Schlaf. Den Schlafanzug auszuziehen. Die Arbeitskluft anzulegen. Jesus anzuziehen. Aufzustehen und loszuziehen in diesen Ort oder wo immer Sie auch sind, allerhöchste Zeit. Wir beten miteinander. Darf Sie bitten, dazu aufzustehen? Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir an diesem Sonntagmorgen das gemeinsam sehen und erleben und feiern dürfen, dass wir überreich beschenkt sind und dass wir den Horizont noch gar nicht ganz überblicken, was da alles noch kommt und was da schon ist, was im Verborgenen ist, dass du uns so reich beschenkt hast, dass wir diese große Masse, diese große Menge noch gar nicht fassen können. Und wir wollen uns davon anstecken lassen von dieser Großzügigkeit, die du uns zeigst, mit der du uns begegnest, dass wir selber hineingehen in unsere Umgebung, dass wir weitergeben, dass wir schenken, dass wir großzügig werden mit dem, was wir haben und andere ein wenig davon erleben können, dass hier ein großartiger Gott mitten unter uns ist. Wir wollen das leben und zeigen, dass wir Erlöste sind, dass wir frei sind, dass wir neues Leben empfangen haben durch dich, durch den Sohn am Kreuz, dass wir uns freuen, auf das, was kommt, und dass wir andere Menschen gewinnen, dass sie dich, den lebendigen Gott und Jesus, den Sohn und deinen Heiligen Geist kennenlernen, dass sie das in sich aufnehmen, dass sie neues Leben empfangen. Wir danken dir, dass wir die Zeichen deiner Treue vor uns haben und danken dir, dass deine Verheißung daran gebunden ist, du willst auch in Zukunft überreich schenken. Du schenkst uns nicht wenig. Du schenkst nicht ein wenig mehr, sondern du schenkst viel, viel, viel Frucht. Und damit wollen wir dir die Ehre geben, wollen deinen Namen groß machen, wollen davon reden, wollen das bezeugen und bekennen im Kleinen wie im Großen, wollen einfach dir treu sein. Danken dir, dass du, der lebendige Herr, in unserem Leben gegenwärtig bist und bleibst. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.